So, versteht ihr mich alle? Ja, ui. Wir machen jetzt weiter mit unserer Reihe Heimat. Heute haben wir das Thema Schutz. Als vor einigen Wochen, so wir diese Themen so zusammengestellt haben, wurde ich gefragt, ob ich einen Teil auch mal nehmen könnte. Ja, dann war das Thema Schutz übrig. Ich habe Psalm 91 und ich dachte, ja, das ist was Nettes. Ja. Ich weiß, ihr habt mit Sicherheit auch schon aus dem Psalm was bekommen. Irgendwie einen netten Vers, Geburtstagskarte oder vielleicht hängt bei eurem Kühlschrank zu Hause etwas. Und wenn ich solche Texte vorbereite, dann gehe ich immer einige Tage schwanger damit. Immer Themen oder Texte, Bibelstellen. Und als ich mit dem Psalm 91 so schwanger gegangen bin, habe ich gemerkt, oh, das wäre doch eine kräftigere Schwangerschaft. Weil ich doch in einigen Punkten doch gemerkt habe, ui, jetzt geht's ans Eingemachte. Genau. Ist ein traumhafter Psalm. Wer hat ihn geschrieben? Ich bin nicht ganz sicher. Man weiß nicht. Die einen vermuten, dass Mose dahinter steckt. Aber es ist ja auch egal, wer es geschrieben hat. Es ist ein genialer Psalm. Es hat ihn Gott geschrieben für uns. Und was man mit Sicherheit sagen kann, ist, dass dieser Psalm geschrieben wurde in der Kriegszeit. Also es geht um jemanden, der von mir in der Armee war, der im Kampf war. Und es war der Hintergrund von diesem Psalm. Also wenn ich mal denke, dass ein Krieg damals, das war nicht wie heute so eine Maschinerieschlacht, wo irgendwo in Kalifornien jemand hockt im Container mit seinem Joystick und irgendwo 5000 Kilometer weiter geht eine Rakete los. Sondern damals war es einfach eine Menschenschlacht. Mensch gegen Mensch. Und die Chance, da heil rauszukommen, war eigentlich ziemlich gering. Nur damit ihr diesen Psalm versteht, was für einen Hintergrund er hat. Das war kräftig. Das war nicht ein Alltagsproblem, sondern wir haben was Existenzielles hier. Und ich denke mir, dass Gott uns diesen Psalm gegeben hat, dass wir lernen, ja, ihn anzuwenden für jede Form von Gefahr, Not, Angst, Furcht, die in unserem Leben auftritt. Lass uns mal starten. Ich habe den Laptop mit dabei, weil ich habe gemerkt, man kann bei dem Psalm nicht irgendwie 4, 5 Texte rausnehmen und da macht man eine Predigt draus, sondern ich habe gemerkt, ich muss ihn mit euch durchpredigen. Ja? Und ich wollte nicht permanent umdrehen, dann dachte ich mir, jetzt nutzen wir mal die Chance hier. Ich habe auch nicht den klassischen Luther-Text genommen, den kennt ihr ja alle, wer an dem Schirm des Höchsten sitzt, sondern ich habe mich für die Genfer Übersetzung entschieden, weil es mit dem Wohnen, ich merke vom Text her, kommt es ziemlich nah, eigentlich näher dran, wie das, was Luther geschrieben hat, mit dem Sitzen. Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, darf bleiben im Schatten des Allmächtigen. Ihr merkt, da geht es um Wohnen. Hier geht es nicht einfach nur um Sitzen, wie Luther übersetzt hat, sondern es geht um Wohnen. Und wenn ich an Wohnen denke, dann denke ich an Zuhause, 4 Wände, Geborgenheit, Sicherheit. Etwas, wo ich einfach einen sicheren Rahmen habe, wo ich mich bewege, wo ich weiß, wo alles steht, wo ich runterfahren kann, wo ich Sicherheit habe, Schutz. Und der Schreiber ist mitten im Krieg. Und interessant ist, dass der schreibt, ein Vers weiter, darum sage ich zu dem Herrn, du bist meine Zuflucht und meine sichere Festung. Du bist mein Gott, auf den ich vertraue. Er ist im Krieg. Also das ist schon genial, oder? Du hockst da mit deinen Kollegen, du weißt, dass die feindliche Armee, du weißt, dass du eventuell morgen nicht mehr da bist oder es fehlt irgendwas. Und er sagt, du bist meine Zuflucht, meine sichere Festung, du bist mein Gott, auf den ich vertraue. Ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, wenn mir jetzt diese Ukraine-Geschichte etwas weitergeht. Wann werden wir eingezogen? Ihr müsst Richtung Osten ziehen. Hättet ihr den Gedanken? Na, er ist meine Zuflucht, meine sichere Festung, auf den ich vertraue. Also ich habe auch mal Grundwehrdienst gemacht, 4 Monate, glaube ich. Danach habe ich verweigert. Aber mir wurde auch mitgeteilt, also wenn ich mal Krieg ist, werde ich auch eingezogen. Und zwar nur als Kanonenfutter, haben sie mir mitgeteilt. Ganz nett, aber ich dachte mir, ja, das ist schon stark, was der Mann hier schreibt. Ja? Er weiß, ob er morgen noch leben wird. Aber in ihm ist was gewachsen, was entstanden. Ja, er rettet dich wie ein Vogel aus dem Netz des Vogelfängers. Er bewahrt dich vor der tödlichen Pest. Ich glaube, Vogelfangen ist, glaube ich, heutzutage nicht mehr erlaubt. Im Süden macht man es, glaube ich, noch. Da gibt es so einige Geschichten, da tut man die Äste mit Klebstoff befestigen oder Klebstoff drauf machen. Dann kommen die Vögel, sitzen drauf und sind sie gefangen. Und die werden gegessen, solche Singvögel. Ja. Und damals gab es eine andere Form, da hab ich mal nachgelesen. Es gab im YouTube sogar einen Film darüber. Mit Rosshaar haben wir solche Schlingen gebastelt. Man hat einen Ast auf den Boden gelegt, ein paar Leckerlis drauf gemacht, was die Vögel gern mögen. Und da war diese Schlinge da, aus ganz feinem Haar. Und Vögel haben eine Eigenart, also wenn sie jetzt wegfliegen möchten oder Angst haben, sie fliegen immer nach vorne, ja, nicht nach hinten. Und das ist das Tückische dann. Also sie bleiben meistens an den Füßen oder am Hals hängen und dann war der Vogel gefangen. Und wird beschrieben, dass es der Gott ist, der uns nicht aus den Augen lässt. Er wacht über uns. Er ist der Gott, der weiß, welche Leckerlis in unserem Leben mal da sind. Er weiß, wo wir mal drauf reinfallen, welche feinen Sachen da rumliegen als. Und er weiß, dass wir in der Lage sind, diese Fallen auch zu aktivieren. Aber er verspricht uns hier schon mal, dass er uns retten wird. Er rettet uns aus diesem Vogel, aus diesem Netz des Vogelfängers. Das mit der Pest machen wir nachher, weil das steht zweimal drin. Da brauche ich nichts Doppeltes sagen. Und weiter geht's, Vers 4. Er deckt dich schützend mit seinen Schwingen und aus seinen Flügeln findest du Geborgenheit. Seine Treue gibt dir Deckung. Sie ist ein Schild, der dich schützt. Ich denke, ihr kennt dieses Bild mit Schwingen, diese Glucke, diese Henne. Habt ihr sowas mal gesehen? Wenn diese ganzen kleinen Bibele, diese Küken, da rumwuseln und die breiten so die Flügel aus und die verkriechen sich dann drunter. Ja? Und hier wird ein Bild gebraucht, wo Gott sagt, unter seinen Flügeln, da findest du Geborgenheit. Und wenn ich an diese Küken denke, dann denke ich mir mal, ja, also wenn man die mal zuschaut, die flitzen ja an alle Ecken rum, ja, kreuz und quer. Und Küken sind auch Tiere, die brauchen Schutz. Die suchen Geborgenheit. Die suchen die Nähe der Mutter. Die brauchen was drüber. Und ich glaube, dass wir das genauso sind. Wir haben den gleichen Hunger wie diese Küken eigentlich. Wir sind auch Menschen, die diesem Alltag ausgesetzt sind, diesen vielen Dingen, die auf uns hineinprasseln, den vielen Medieninformationen. Und ich denke, wir sind genauso wie diese Küken. Im tiefsten Innern brauchen wir Geborgenheit. Wir brauchen Schutz. Wir haben Hunger danach. Dass wir beschützt werden, dass jemand über uns ist, der sagt, ich wache über dich. Bei mir findest du Geborgenheit. Seine Treue gibt dir Deckung. Das Wort Treue hat mich ziemlich bewegt, weil ich habe mir gedacht, ja, das ist eigentlich das, was unser Vater im Himmel eigentlich ausmacht. Der ist immer da für uns, oder? Er ist immer da für uns. Treue. Egal, wie der Morast ist, wo wir reinfahren, wie tief da diese Dreckbrühe ist, er ist immer da für uns. Immer. Und ich glaube, diese Geborgenheit, dieses Wissen, das gibt uns diese Deckung. Dieses Wissen, er empfängt mich durch Christus. Er empfängt mich immer und immer wieder. Egal wie alt, egal was passiert, er empfängt mich immer. Und mir ist das auch so klar geworden, wie ich es die letzten Jahre anschaue, so als Ältester, die ganzen Krankengebete, die ganzen Seelsorgegespräche. Ich glaube, so eine Stärke hier in dieser Gemeinde ist Treue. Das ist wirklich stark in ganz vielen drin, dass sie treu sind. Wir müssen nicht oftmals die Lauten, die auf die Straße gehen und dann, wer Jesus nicht kennt, es nicht verpennt, ne? Das so plakatieren. Nee, wir sind eine treue Gemeinde. Das ist in ganz vielen ganz stark veranlagt. Das ist eine gute Anlage. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht oder vor den Pfeilen, die am Tag abgeschossen werden. Schrecken der Nacht. Also damals gab es wenig Straßenlampen. Vielleicht gab es ein Lagerfeuer. Ich glaube, in Dunkelheit nachts zu sein, war damals etwas, du wusstest nicht, was am nächsten Tag geschieht. Ne? Es gab wilde Tiere. Du wusstest nicht, was kommt. Vielleicht kam noch ein Pfeil von den Kollegen auf der anderen Seite irgendwie. Und ich merke, dass diese Pfeile, wo der Psalmist hier schreibt, die auch am Tag abgeschossen werden, dass es, ja, wenn ich das auf heute bezügen würde, ich glaube, dass Menschen immer wieder Pfeile schießen, auf uns auch. Manchmal gibt es nicht so nette Artgenossen, Mitgenossen, manchmal Verwandtschaft, manchmal die Arbeitskollegen, manchmal im Kindergarten. Aber es gibt viele, es werden Pfeile geschossen auf uns. Immer und immer wieder. Auch Epheser 6 spricht davon, von den Brandpfeilen des Teufels. Da habe ich meiner letzten Predigt eigentlich erzählt. Die Brandpfeile des Teufels. Auch der schießt Impulse in unsere Gedankenwelt hinein, wo er Lügen in uns hineinsetzen möchte. Und Gott sagt uns, du brauchst nicht zu fürchten. Auch wenn der Teufel seinen Köcher leer geschossen hat. Du wirst fallen vielleicht, kann sein. Aber du wirst wieder aufstehen. Er ist der Gott, der wieder aufrichtet, der wieder korrigiert. Er sagt, du, mach den Müll raus. Du brauchst nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht oder vor den Pfeilen, die am Tag abgeschossen werden. Ja? Dieser Beter, dieser Schreiber damals, der hat es auch gepredigt für sich, der hat es aufgeschrieben. Ich weiß nicht, wie es euch ging, diese Kampfhandlungen. Die Pfeile kommen. Aber er sagt, ich fürchte mich nicht. Weil dieser Gott da ist. Aber die Pfeile werden trotzdem geschossen. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor der Pest, die im Finstern umhergeht. Nicht vor der Seuche, die mitten am Tag wütet. Vor der Pest, die im Finstern umhergeht. Warum steht hier im Finstern? Also wenn es Pest gibt, gibt es sie Tag und Nacht. Warum Finstern? Warum? Wisst ihr, die Pest sieht man nicht. Die riecht man nicht. Also wenn da vorne ein Waldbrand ist, dann laufe ich in diese Richtung. Automatisch. Aber die Pest ist etwas, sie könnte da sein, sie könnte aber nicht da sein. Und das 24 Stunden am Tag. Alle Menschen, die ich begegne, da könnte ja auch schon verseucht sein. Also wir reden ja von Pest. Im 14. Jahrhundert sind ein Drittel der Menschheit gestorben, elendig, an der Pest. Ein Drittel. Riesig. Und er schreibt, du brauchst dich nicht zu fürchten vor der Pest. Wir haben 2 Jahre Corona hinter uns. Wie ging es euch damit? Das eine ist ja die Hygieneverordnung. Aber was anderes, das hat es in unserem Herzen bewegt. Ich habe vor kurzem einen Bericht über Long-Covid in der Gemeinde gelesen. Da dachte ich, wow. Hat es mit euch was gemacht? Was denkt ihr? Ich denke, es hat mit uns was gemacht, ja, auch mit den Christen. Nochmal, die Pest ist da. Aber Gott sagt, du brauchst dich nicht zu fürchten. Auch nicht vor der Seuche, die mitten am Tag wütet. Jetzt sind wir im Bereich mitten am Tag auf einmal. Also wenn ich mir vorstelle, dass da im 14. Jahrhundert war die Pest und die Straßen waren voll mit Leichen. Da wird es einem schon anders, oder? Und Gott sagt, du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin da, ich bin bei dir. Manchmal glaube ich auch, sich nicht zu fürchten heißt auch, dass ich Frieden mit Gott habe. Also diese Furcht, nicht zu fürchten, das gibt es nicht einfach nur so. Sonst heißt es irgendwo auch, ich habe Frieden mit Gott. Ich habe dieses Thema Sterben ist etwas, was geregelt ist. Es ist geregelt. Ich habe vor 20 Jahren zum Beispiel mit Gott mein Sterben besprochen. Jetzt nicht den Blumenschmuck oder die Lieder. Nein. Ich habe mit ihm besprochen. Auch nicht wann oder wie. Sondern es ist wichtig, mit ihm mal sowas zu besprechen. Damit es einfach für uns auch das Sterben etwas ist, was normal ist. Wir gehen eines Tages heim zum Vater. Ich habe vor kurzem ein Buch von John Piper gelesen. Ein Lehrer, ich glaube, der leitet auch eine Bibelschule noch, in Bethlehem College heißt es. Und bei ihm, er hat auch geschrieben, dass er eines Tages die Diagnose beim Arzt bekam oder im Krankenhaus, Prostatakrebs. Wow. Unerwartet, einfach so. Danach ist die ganze Maschinerie angelaufen im Krankenhaus, Therapien, es wurde überlegt, Eventualitäten, Wahrscheinlichkeiten, was tut man? Und er hat alles mitgemacht, hat er erzählt. Und dann sind sie mit diesen ganzen Wahrscheinlichkeiten, er und seine Frau nach Hause, und dann hat er geschrieben, ja, wir haben uns abends angelächelt und wir wussten, dass diese Wahrscheinlichkeiten für ihn nicht zählen. Die Wahrscheinlichkeiten zählen ihn nicht. Sondern er wusste, der Zeitpunkt, wann er wird sterben, in Gott hinein. Der Prozess im Krankenhaus ging natürlich weiter. Aber die Furcht war draußen. Er hatte Frieden mit Gott. Er hatte Frieden mit dem Sterben auch gehabt. Weil er wusste, der Tod, der ist nicht mein Feind. Nein. Anders kann er das hier nicht schreiben. Er hat sein Sterben mit Gott geklärt. In 1. Thessalonicher 5, da heißt es auch, leben oder sterben wir, das heißt eigentlich übersetzt mit leben oder schlafen wir werden mit Gott leben. Und ich glaube, es ist wichtig, dieses Sterben einfach mit Gott zu besprechen. Es ist wichtig zu mich, nächster Vers, sorry. Selbst wenn Tausende neben dir fallen, gar 10.000 zu einer Rechten, das sehe ich glaube ich nicht ganz, dich trifft es nicht. Ich habe mal vor 30 Jahren einen Prediger gehört, der hat gesagt, Mit diesem Vers hat Gott bei den Christen den Zufall erledigt. Er hat den Zufall herausgenommen, weggewischt. Unsere Haare sind gezählt. Vom Mutterleib an erkannt. Ich habe dich bei meinem Namen gerufen. Es gibt ganz viele Stellen, wo Gott sagt, es gibt keinen Zufall mehr in deinem Leben. Sorry. Auch der Psalmist hier hat es damals verstanden. Wisst ihr, was das größte Verhängnis ist bei diesen Texten? Ihr hört sowas und auf einmal kommt bei euch so Erfahrungen hoch. Ja, Armin, halt mal den Ball flach. Meine Tante so und so und mein Bruder im Herrn so und so ist gestorben und das und das. Ja, das nennt man Raub. Da raubt jemand was in uns. Ihr nehmt euch die Medien vor und merkt auf einmal, wow, da haben wir so einen Psalm, fürchte dich nicht, Zufall, es geht auch noch weiter. Und auf einmal merkt ihr, irgendwie Widerspruch zu meinen Erfahrungen, oder? Aber anschauen wirst du es mit eigenen Augen. Du wirst sehen, wie die Feinde Gottes ihre gerechte Strafe bekommen. Tja, das ist wie Jesus heutzutage oder im Neuen Testament. Er lässt eigentlich keinen Spielraum zu, dass wir Menschen bekämpfen sollen, müssen. Keinen Spielraum. Nee, geht nichts. Wenn jemand auf die linke Backe schlägt, dann halt die rechte hinten. Wenn jemand die Hose klaut, dann gib ihm noch die Jacke. Das Bild Matthäus 13 im Unkraut, wo die Leute fragen, soll man das Unkraut mit rausholen? Das geben die Ernte und so. Und Gott sagt eigentlich nein. Wir lassen das Unkraut mit dem Weizen bis zum Ende. Und wenn da die Ernte ist, dann wird gesiebt und gefiltert. Denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht. Den Höchsten hast du zum Schutz dir erwählt. Das ist ein tolles Wort, dieses erwählt. Er hat sich entschieden. Also wählen heißt ja, ich habe eine Wahl. Wer ist mein Schutz? Die Wahl, die er vielleicht hatte, war, ja, wir sind schon eine kräftige Armee und meine 10 Kollegen, sowas. Wir haben die guten Waffen dabei. Er hat eine Wahl gehabt, wer sein Schutz ist eigentlich. Ich habe morgen noch kräftig gefrühstückt, komme was wolle. Unsere Pferde sind stark genug gegen die anderen. Es gibt immer eine Möglichkeit zu einer Alternative zu Gott. Immer. Wer mein Schutz ist. Es gibt Möglichkeiten. Du denkst vielleicht, dass die Versicherung dein Schutz ist. Nichts gegen Versicherung, muss aufpassen, wer sitzt hier. Aber du darfst sie abschließen. Aber wer ist dein Schutz wirklich? Ist dein Blick auf die Rente vielleicht dein Schutz fürs Alter? Oder morgens schickst du dein Kind zur Schule, es ist noch dunkel, hat einen netten Rucksack, einen Schulranzen und hinten kleben 2 Leuchtkäfer und du überlegst dir, soll noch 3 dazukleben vielleicht? Wer ist der Schutz? Du weißt, das Kind muss einige Querstraßen hinüber. Wer ist dein Schutz? Nicht wegen Leuchtkäfer aufhängen. Aber wer ist unser Schutz? Wir dürfen wählen. Wo mache ich mir bewusst, dass es mein Vater im Himmel ist, der mein ganzes Leben kennt, der meine Haare gezählt hat? Der weiß, was Vergangenheit, Zukunft bringt. Jetzt wird es interessant. So wird ihr kein Unglück zustoßen und kein Schicksalsschlag wird dich in deinem Zuhause treffen. Lest du mal durch und lass es mal sacken. Ich habe vor zwei, drei Jahren mal einen Bericht gelesen, Joseph Prince, glaube ich, New Generation, Singapur, große Gemeinde. Und er hat diesen Psalm mit seiner Gemeinde durchexerziert, intravenös wirklich reingegeben, immer und immer wieder getaktet, immer und immer motiviert, jeden Tag lesen, hat Gebete formuliert, wie man die Kinder segnen soll und das, also wow, ist ja alles gut. Ich finde es toll, wenn Leute wirklich das Wort Gottes inhalieren, reinnehmen, sich mit auseinandersetzen, ernst nehmen. Das Problem war nur, dass am Ende dann rauskam, wenn ihr das alles tut, dann wird dir kein Unglück zustoßen und kein Schicksalsschlag wird in deinem Zuhause treffen. Keins. Puh. Schwierig für die Leute, die einen Unfall bauen. Schwierig für die, die krank werden. Schwierig. Der Vers hat mich ziemlich gewühlt, muss ich echt sagen. Aber er steht da. Bis mir eigentlich klar geworden ist, um was geht es hier eigentlich? Wann ist ein Unglück ein Unglück? Wann ist ein Schicksalsschlag ein Schicksalsschlag? Wann? Wenn ich Christen erlebe, die Leid erleben, und einige Wochen oder Monate später kommen sie da raus, drehen sich um, sie sprechen nie von Unglück oder Schicksalsschlag. Nie. Sie sprechen davon, dass der Herr treu war, dass vielleicht auch ein Wunder geschehen ist, dass Gott es gefügt hat. Es heißt auch in Vers 15, da geht es um, dass wir in Not kommen werden. Deswegen, uns wird kein Unglück treffen. Schicksalsschlag. Unser ganzes Leben liegt in Gottes Hand. Auch Leid, auch Schmerzen, Verlust, loslassen, verlieren. Das Unglück kann sein, nicht immer, aber manchmal macht Gott was Gutes eben noch draus. Oder Jahre später merkt man, es war furchtbar, aber es war in Ordnung. Mein Herr war da, der hat mich getragen. Der Fokus liegt auf Unglück und Schicksalsschlag. Dass wir seine Hand es nehmen. Auch wenn wir es manchmal nicht verstehen. Ich habe oftmals auch keine Antwort auf viele Dinge, das weiß ich, in Gesprächen. Aber ich weiß, dass er es weiß. Dass er es weiß und dass er es gut meint. Trotz allem furchtbar manchmal. Er meint es gut mit uns. Als ich zum Glauben kam, haben so Bücher von Watchman Nee mich so ganz stark geprägt. Und der Mann war 20 Jahre im Gefängnis, bis er gestorben war. Der hat traumhafte Bücher geschrieben. 20 Jahre des Lebens hinter Gittern. Traumhafte Bücher. Es gibt ein ganz altes Buch noch mit Jesus in der Teufelszelle, hieß es, aus den 80er Jahren. Das war so ein Buch, wo ich gelesen habe, wo ich zum Glauben kam. Es war in der Bulgarien, Kommunismus, Christenverfolgung. Und er wurde geschnappt und kam ins Gefängnis und wurde fast 2 Jahre lang gefoltert. Wisst ihr, in diesem Buch ist keine Anklage gegen die Menschen, keine Anklage gegen Gott, sondern er hat in dieser Zeit der Folter, des Alleinseins, hat Gott ihn getragen. Ich weiß nicht, ob er jetzt hier Unglück nennen würde oder Schicksalsschlag es nennen würde. Also in dem Buch nicht. Und Watchmen Nee auch nicht. Denn er hat für dich seine Engel entsandt und ihnen befohlen, dich zu behüten auf all deinen Wegen. Sie werden dich auf Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Ich weiß, im evangelikalen Bereich ist Engelslehre immer so eine Geschichte. Natürlich machen wir heute gar nicht. Gibt es eigentlich auch gar nicht. Sie sind von Gott gesandt, Mitarbeiter Gottes. Sie tun seinen Willen und nicht ihren eigenen Willen. Fertig. Also Engelanbetung funktioniert nicht. Keine Chance. Wenn ihr so einen Schutzengel mal geschenkt bekommt, macht es im Mülleimer. Ich denke, wir müssen uns bewusst machen, Gott, dass er hat ihm befohlen, dich zu behüten auf all deinen Wegen. Befohlen. Es ist Gottes Zusage, ja, wenn ich so Engel denke und das nachdenke, merke ich, dass er uns trägt, ja, sanft, vorsichtig, behütend. Und gleichzeitig, über Löwen und Ottern wirst du hinwegschreiten, starke junge Löwen und Schlangen wirst du zu Boten treten. Die stärksten und listigsten Gefahren, die auf uns zukommen, sollen von uns als Kinder Gottes überwunden werden. Um Lukas 10, 19 sagt Jesus, ich habe euch Macht gegeben, wieder zu treten, auf was? Auf Schlangen und Skorpione. Zu treten auf Schlangen und Skorpione und Macht über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch schaden. Nichts. Also das hat Jesus gesagt. Die stärksten und listigsten Gefahren sollen von uns als Kinder Gottes überwunden und zertreten werden. Hab keine Angst. Fürchte dich nicht. Auch wenn diese Gefahren, diese Dinge wirklich furchtbar sind. Und der Teufel ist listig. Seit tausenden von Jahren studiert er die Menschen und er weiß, wie sie ticken. Der weiß, wo eure Knöpfe sind, wo er drücken kann. Er weiß es. Er weiß, wo ihr wach werdet, impulsiv werdet, aktiv werdet. Er weiß es. Er weiß, wo ihr Dummheiten macht. Er weiß es. Er liebt mich. Es spricht Gott. Gott spricht jetzt. Darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Boah, also mich hat es bewegt. Gott will. Er will. Er ist da, er will aktiv werden, er will schenken. Es geht nicht darum, stundenlang auf den Knien zu liegen und was zu bekommen, sondern wir gehen in die Richtung, dass wir lernen, Empfangende zu werden. Die Verheißungen sind da. Wir haben einen Gott, der sagt, ich will erretten, ich will schützen, ich will erhören, ich will herausreißen und zu Ehren bringen. Er will. Das ist nicht der Vater im Himmel mit dem langen weißen Bart, der irgendwo taub ist und oh, so viele Milliarden Menschen, das könnte man gar nicht mehr im Griff kriegen. Nein, ist der Gott, der will. Wisst ihr, Gott greift unser Leben ein, nicht weil wir mangelfrei sind, nicht, sondern trotz unserer Mängel hat er uns lieb. Trotz unserer Mängeln dürfen wir auch manchmal auch lernen, auch ihn zu lieben. Ja? Ihn zu lieben. Wenn ihr mal eine ruhige Minute habt heute, Sagt sie mal, Herr, ich liebe dich. Macht es mal. Sagt ihm mal, Herr, ich liebe dich. Nicht als irgendwelche Psychokiste hier, sondern ich glaube, dass er jemand ist, der sich darüber freuen würde. Jemand, der darauf wartet, der alles gibt für dich, der treu ist, immer für dich da. Und ich glaube, dass er sich freuen wird, wenn von uns auch mal was Nettes kommt. Nicht immer nur die stummen Gebete, wenn es brennt, aber was Nettes. Ja? Ich weiß, ich sage es immer wieder in meinen Predigten, aber in meinem Alltag sage ich ganz oft den Herr, was denkst du? Ja. Bei meinem Job, da kommen viele Fragen auf und gibt es auch viel Blödsinn, was man machen kann, auch viel Dummheiten. Und ich frage ihn, Herr, was denkst du? Es kommt sich gleich immer die Riesenstimme wie bei Mose oder Armin, sondern ich merke, mein Fokus geht auf ihn. Mein Fokus auf ihn. Und dann warte ich. Lass ich mal die Arbeit aus diesen Fragen mal ruhen, leg's beiseite. Und ich gebe ihm einfach Raum. Einfach Raum. Und ich habe immer den Eindruck, er möchte das gern von uns. Dass wir ihn reinnehmen in unser Leben, unser Alltag. In die Kleinigkeiten, in die Details. Ich weiß noch, wo ich im Glauben gekommen bin, da ich habe echt kein Geld gehabt, wirklich. Da bin ich also in die Stadt gefahren, für 5 Mark gab es immer so weiße T-Shirts. Und ich musste Gott fragen, Herr, darf ich nicht? Und wenn ich heute über nachdenke, denke ich, ich glaube, der hat sich gefreut darüber. Ja. Darf ich nicht? Letzter Vers. Bin ich gut in der Zeit? Weiß gar nicht. Oh je. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen, mein Heil, man kann auch übersetzen mit Rettung. Ihr habt ja schon alle vorgekocht, oder? Ja, ich denke es auch. Ob wir jung oder alt sterben, er verheißt uns ein gesättigtes Leben. Punkt. Ja. Wer Jesus nicht kennt, hat sein Leben verpennt. Unser Tagesmotto heute. Und hier auch wieder der Vers, ich will, Gott will uns sättigen mit langem Leben. Ob du jung oder alt sterben wirst, eigentlich geht es darum, dass du gesättigt gehst. Das kann jung sein, das kann alt sein, egal. Die Bibel zeigt von Anfang an, wo Adam sich versteckt hat und Gott ruft, wo bist du, wo bist du? Bis zum letzten Vers am Ende immer nur eines. Das ist der Gott ist, der uns sucht, sucht, sucht. Der die Menschen sucht, der seine Kindermama sucht und der ihn eigentlich nahe bringen will. Fürchte dich nicht. Also, er ist der Gott, der wirklich in der kompletten Bibel so oft schreibt, dass wir uns nicht fürchten sollen. Nochmal, wir werden uns fürchten in der Welt, da habt ihr Angst, sagt Jesus. Aber lasst diese Angst nicht Raum kriegen, bis euer Leben einengt, euren Tag bestimmt, eure Kontakte bestimmt. Es darf nicht Raum bekommen, dass ihr eingeengt werdet. Sondern es geht darum, dass wir die Angst abgeben dürfen, erkennen dürfen, abgeben dürfen und wieder durchatmen. Zu wissen, mein Leben gehört ihm, wie diesem Krieger, der so schreibt, der wusste, dass er eventuell sterben wird am nächsten Tag. Wir dürfen immer wieder wählen, welchen Schutz nehme ich an? Welchen Schutz? Gottes Schutz materielle Schutz. Wir dürfen wählen. Und wenn du Bereiche hast, wo du vielleicht weißt, du hast dir falsch gewählt, dann klär es mit ihm und bau es neu auf. Er ist der Gott, der einfach sagt, ich will. Ich werde dein Leben bis zum Ende durchführen, zu Ende bringen. Und er wünscht sich, dass wir ein gesättigtes Leben haben. Amen. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir für unseren Tag heute, für dieses Thema, für diesen Psalm 91. Ja, ich finde, das ist ein Hammer, der Psalm. Und du hast ihn geschrieben für uns, weil du genau weißt, in welchem Schiff wir hier fahren auf dieser Erde, wo wir vernetzt sind, wo wir Menschen kennen, wo du uns hineingestellt hast in Familie, Beruf, Kinder, keine Ahnung, Beziehungen. In unser Leben hast du diesen Psalm geschrieben und du zeigst uns, dass du der Gott bist unseres Lebens, unseres Sterbens, unseres Wirkens. Dass wir vieles nicht verstehen, was geschieht, aber wir dürfen einfach Danke sagen, wir dürfen es annehmen, wir dürfen die Schmerzen mal aushalten. Ich bin so froh, dass dieser Thema Zufall, ja, dass deine Hand, in der ich bin, die Wahrheit ist und nicht der Zufall. Ich bin froh, dass du Ja sagst zu Jesus Christus zu uns und dass du der treue Gott bist, der immer, immer für uns da ist. Und ich möchte dich bitten, dass du uns nachgehst in unserem Leben, dass du einfach falsche Sicherheiten aufdeckst, dass wir wach werden und sagen, du bist mein Schutz, dich erwähle ich, du bist meine Rettung, damit die Furcht weniger wird, damit wir wach werden, dein Reich zu bauen. Danke jetzt, Herr, für die Zeit miteinander, auch für meine lange Predigt vielleicht jetzt auch. Mach uns wach, stärke uns, erneuere uns und danke dir für die Zeit und den Tag heute und dass du unsere Herzen bewegst und dass du sie berührst. Amen.